Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Die Basketball-Bundesliga hat sich letzte Woche in zwei Lager geteilt. Auf der einen Seite 7 Vereine, die aus unterschiedlichen Gründen die unterbrochene Saison nicht mehr zu Ende spielen wollen. Auf der anderen Seite 10 Clubs, die in einem neuen Turnier-Krisenmodus innerhalb von 3 Wochen einen Meister ausspielen. Wenn denn die Bundesregierung auch hierfür grünes Licht gibt. Voraussetzung ist ebenfalls wie beim Fußball ein besonderes Hygienekonzept, das dem der DFL ähnlich ist. Hier aber sollen an einem Standort 10 Mannschaften in 2 Fünfergruppen und anschließenden K.O.-Spielen antreten. Während der kompletten Zeit sind alle Beteiligten in einem Quarantänehotel untergebracht, so der Plan jedenfalls. Mit dabei würden auch die Basketballer aus Frankfurt spielen und den Geschäftsführer der Skyliners, Günnar Wulpke, habe ich heute Nachmittag gefragt, warum er mit seinem Team für diese besondere Art der Saisonfortsetzung war.
Das sind kurzfristige Nöte und das sind strategische langfristige Überlegungen. Kurzfristig ist es so, dass wir 7 Heimspiele noch gehabt hätten in dieser Saison, die wir nicht mehr machen können. Dadurch haben wir erhebliche Einnahmeausfälle, die wir schon budgetiert und natürlich auch ausgegeben hatten, das Geld, nämlich für Spielerverpflichtungen während und vor der Saison. Das heißt, zum einen droht bei uns ein 6-, im Extremfall sogar 7-stelliger Verlust für das laufende Geschäftsjahr. Und für die Zukunft gilt, dass wir davon ausgehen können, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass wir im September und Oktober nächsten Jahres, wenn die Saison bei uns wieder losgeht, definitiv noch nicht vor Zuschauern spielen dürfen. Das bedeutet, dass mindestens mal ein Drittel im Schnitt der Einnahmen, die ein Profisportclub hat, wegbrechen. Und wenn wir dann gar keine Wohnzimmerspiele machen dürfen, dann bricht auch noch der Rest weg, nämlich die Sponsoren und die TV-Einnahmen, was zur Folge hätte, dass zu einem Ausmerzen des Profisporttums außerhalb des Fußballs kommen würde, was wiederum zur Folge hat, dass alles das, was bei uns hinten dran hängt, wir spielen jede Woche mit über 3.500 Kindern Basketball, wir haben fest eingestellte Trainer dafür und Ähnliches. Alle diese über Jahre aufgebauten Strukturen, die würden zerstört werden. Und das heißt, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie wir versuchen, zumindest mal Corona zu überstehen und ohne dabei wirklich ans Eingemachte zu gehen und die Knochen zu zersägen und dann hinterher noch zu humpeln, wenn man überhaupt noch überlebt hat. Das sind die wesentlichen Gründe, warum wir das machen wollen. Darüber hinaus ist es natürlich auch sowas wie ein Learning by Doing. Wenn wir das jetzt durchführen und einfach mal für 3 Wochen spielen, dann sehen wir mal, was dann vielleicht mal auf uns zukommt, wenn wir mal 10 Monate so spielen müssen.
Hat es seitens der Sponsoren, die Sie vorhin angesprochen haben, beispielsweise auch Druck gegeben, genau in diese Richtung sich zu entscheiden?
Nein, das hat überhaupt keinen Druck gegeben, zumal unsere Sponsoren und die Ligasponsoren ja von Anfang an gesehen haben, wie wir uns positioniert haben als Liga. Wir als Frankfurt haben quasi 2 Tage nach dem Feststand, dass der Spielbetrieb wahrscheinlich nicht fortgesetzt werden könnte. Schon an dem Sonntag haben wir, ich glaube am 8. oder 9., was auch immer das gewesen ist, März, haben wir eine E-Mail an alle Ligaclubs geschrieben und haben gesagt, auf keinen Fall aufhören, wir müssen vertagen, wir müssen Zeit gewinnen, wir müssen gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und haben von Anfang an als Club das natürlich auch sehr offen mit allen unseren Partnern, mit unseren Ticketinhabern, mit unseren Einzelticket- und Dauerkarteninhabern, aber natürlich auch mit unseren Sponsoren und so kommuniziert, wie da unsere Position ist. Also Druck hat es da gar nicht gegeben, aber die freuen sich natürlich alle, dass wir versuchen, das aufrecht zu erhalten und weiterzuspielen.
Gegen eine Fortsetzung sprachen aber auch sportliche Gründe und ethische. Was ist denn so eine Meisterschaft am Ende wert, zumal wenn es auch für viele derzeit deutlich Wichtigeres gibt als ein Basketballspiel?
Also da sind ja 3 Fragen drin. Das erste war ethische Gründe. Die ethischen Gründe, die verstehe ich nicht, außer wenn man von ethischen Gründen davon ausgegangen ist, es gibt nicht genug Tests, die woanders eingesetzt werden müssen. Das ist einfach Humbug, das stimmt nicht. Wer das erzählt, erzählt nicht die Wahrheit. Da kann man sich, und das erzählt jetzt auch keiner mehr. Also ich glaube, ethische Gründe sind vorgeschoben von Leuten, die es aus irgendeinem anderen Grund nicht wollen, wenn ich das einfach mal so ganz offen sagen darf. Das zweite war gewesen sportliche Gründe. Ja, also ich bin mir sicher, dass wir einen absolut würdigen deutschen Meister haben werden. Bayern München ist Erster gewesen jetzt in der laufenden Saison und war relativ dominierend in der Meisterschaft. Bayern München hat die Spieler fast alle zusammengehalten, also wird mit einer fast kompletten Mannschaft antreten in diesen 10er-Playoffs. Und das bedeutet, wenn Bayern München Meister wird, dann sind sie sowieso würdiger Meister. Und sollte irgendeiner in der Lage sein, Bayern München zu schlagen, die alles zusammengehalten haben, ja, sportlich, der ist auch würdiger deutscher Meister. Und wenn es eine andere Mannschaft ist, die denen schlägt, die Bayern München rausgehauen haben, der ist genauso würdig. Also lange Rede, kurzer Sinn, der deutsche Meistertitel aus meiner Sicht ist ein absolut würdiger, wäre es auch heute schon, wenn man Bayern München zum deutschen Meister erklären wird. Zweitens finde ich es richtig, dass wir als Basketball-Bundesliga entschieden haben, dass wir es den Teams freistellen, ob sie antreten, weil das eine wirtschaftlich sehr hohe Belastung ist.
Warum haben 7 Teams das abgelehnt, weiterzumachen?
Ja, genau. Jeder hat eine Einzelmotivation. Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber Fakt ist, was allen gemeinsam ist, die weiterspielen und die aufhören. Dadurch, dass wir natürlich die Spieler und auch viele Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen werden für diesen Zeitraum, kostet das jeden einen hohen 6-stelligen Betrag zusätzlich zu dem, was wir dieses Jahr ohnehin verlieren. Das heißt, das ist ein Investment in die Zukunft. Das ist natürlich auch ein wirtschaftliches Risiko. Ja, also jetzt nochmal einen 6-stelligen Betrag obendrauf zu sockeln, dadurch, dass man die Kurzarbeit beendet, dadurch, dass man die Spieler einfliegt. Diese ganze Veranstaltung wird bestimmt 1 Million Euro kosten mit Hotelkosten, Tests und weiß der Teufel was. Also das ist ein ziemlich großer Aufwand, den wir da insgesamt betreiben. Und da es im Moment einfach nur um eins geht, wirtschaftlich zu überleben und zu versuchen, die Sportstandorte zu erhalten, auch in ihrer gesellschaftlichen Funktion, die wir wahrnehmen, kann man die Leute nicht zwingen, wenn sie glauben, dass es wirtschaftlich dann quasi den Bankrott bedeuten würde, zu spielen. Deswegen ist es, finde ich, richtig, dass wir es den Teams freigestellt haben. Es ist eine große Belastung. Was wir jetzt aus dem Boden stampfen müssen, ist immens. Ja, also das ist ja quasi ein völlig neuer Wettbewerb. Ja, Sie müssen sich vorstellen, also was relativ einfach gehen wird, ist ein Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Spielhalle, in der wir spielen werden. Da kann sich definitiv keiner anstecken. Also das müsste wirklich mit dem Teufel zugehen. Und darüber hinaus stecken wir die Leute erstmal 2 Wochen in Quarantäne und führen die Tests mit den Leuten durch, sodass wir sicherstellen können, dass alle gesund sind, die gegeneinander antreten. Und dann erst lassen wir sie gegeneinander antreten. Dann sind die Leute bis zu 25 Tage im Hotel. Mhm. Und 25 Tage unter Quarantänebedingungen in einem Hotel sein, das ist erstmal für die Spieler nicht einfach und für die Betreuer und die Trainer und alle Leute, die da drin sind. Das ist logistisch nicht einfach. Sie müssen sich allein mal vorstellen, was da für Wäschemengen anfallen bei 10 Mannschaften. Ja, das ist vom Essen nicht einfach. Ja, wenn sie morgens, mittags, abends immer im gleichen Restaurant essen gehen, ich glaube, da sind sie irgendwann relativ schnell damit durch.
Da haben Sie ja jetzt ganz viel auf die eine Seite der Waagschale geworfen und das klingt nach sehr viel Belastung, Herausforderung, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch persönlich für die Spieler. Und auf der anderen Seite der Waage liegt für mich der Imagegewinn, der jetzt angeführt wird, den Sie sich erhoffen, wenn Sie die Sportbühne alleine neben dem Fußball nutzen können, der aber überhaupt noch gar nicht zu beziffern ist. Sind Sie sicher, dass das aufgehen wird, diese Rechnung?
Also das ist eben nicht, was in der Waagschale liegt, wenn ich da ein bisschen widersprechen darf. Das wäre ein schöner Zusatznutzen, ja, aber das wäre ein Nice-to-have, nicht ein Must-to-have. Must-to-have ist, dass wir das Überleben sicherstellen und rausfinden, ob wir solche Wohnzimmerspiele ohne Zuschauer, ob wir das machen können, ob wir das handeln können, weil wir werden sonst, wenn wir das nächstes Jahr nicht machen dürfen in der nächsten Saison, dann haben wir genau 0 Euro Einnahme. Null. Nichts. Das bedeutet den sicheren Tod aller Sportteams und nicht nur im Basketball. Auch im Handball, auch im Volleyball, auch im Fußball. Für ganz viele Teams. Wenn wir da einen Zusatzfokus bekommen und wenn da mehr Leute sich das anschauen, dann ist das toll. Da freue ich mich drüber. Ja, aber das ist nicht der Grund, warum wir das machen, sondern der Grund ist wirklich die felsenfeste Überzeugung, wir müssen neue Wege finden, wie wir in Corona, mit Corona und vielleicht auch mit einem neuen Coronavirus, der dann in 10 Jahren wiederkommt, ja, oder wann auch immer, das wird nicht der letzte Virus sein, der die Welt lahmlegt und Bakterien können das auch machen. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, ob es Alternativen gibt, unter denen es sich wirklich lohnt, zu versuchen, das Ganze aufrechtzuerhalten.
Was sagen denn die Fans zu ihren Plänen und auch die zahlreichen Jugendteams, die ja auch gerne wieder spielen würden?
Ja, also ich sag mal, das ist die nächste Frage, die wir uns stellen. Ja, also die Fans freuen sich natürlich, weil sie wenigstens etwas Basketball haben und weil natürlich auch jeder versteht, dass das für das Überleben notwendig ist, was wir jetzt hier machen, damit wir überhaupt eine Chance haben. Also jedenfalls unter der Erwartungshaltung, die wir jetzt haben. Ja, wir glauben nicht, dass bis September ein Impfstoff gefunden ist oder wir können jedenfalls nicht davon ausgehen, dass der und unser Überleben darauf aufbauen, dass ein Impfstoff bis September gefunden ist und Deutschland durchgeimpft ist und Herdenimmunität hat. Das Gegenteil ist der Fall. So, das bedeutet, dass die Leute, die ein bisschen weiter denken, dass die sich alle riesig darüber freuen, dass wir das machen. Und sie haben natürlich vollkommen recht mit den Jugendteams. Ja? Das ist das, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Jede Woche machen wir in den Schulen der Rhein-Main-Region, in 140 Schul-AGs spielen wir wöchentlich mit 3.500 Kindern, spielen wir Basketball und andere Sportarten, machen Ernährungs- und Integrationsprogramm. Ja, also das ist ein gesellschaftliches Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ist Sport jetzt für immer in Kontaktform verboten, bis wir einen Impfstoff gefunden haben? Ja, das wird natürlich eine ganz schöne Herausforderung für diese Gesellschaft werden. Ja, also ich glaube nicht, dass wir das schaffen können, die ganzen Leute vom Sport machen abzuhalten. Und ich glaube persönlich auch nicht, dass das sinnvoll ist, ehrlich gesagt. Aber gut, in meiner Entscheidungsmacht liegt das nicht. Aber wir werden natürlich dafür kämpfen, dass Menschen aus Nicht-Risikogruppen wieder Sport machen dürfen. Ja, ist doch völlig klar. Sonst dauert das ja auch viel zu lange mit der Herdenimmunität, wenn wir das Thema nicht angehen. Das wird jetzt ein bisschen politisch und das ist eine nicht so leicht zu lösende Aufgabe. Ja, aber das Thema, wie wir die Leute geistig und körperlich gesund halten und wie wir diese Wirtschaft am Leben halten, also das wird jetzt, das wird eine Herausforderung sein. Die ist relativ groß, ja, und da die richtige Balance zu finden.
Am Montag wird jetzt entschieden, ob Frankfurt, Berlin oder München Gastgeber dieses Turniers sein wird, dieses Playoff-Turniers sein wird. Welche Chancen rechnen Sie sich für Frankfurt aus?
Also ich habe das Wort Bewerbung gehört und Chancen ausrechnen, das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Es geht nicht darum, dass man das in einem Standort macht und versucht, jetzt nach Frankfurt, München, Berlin oder sonst wohin zu holen. Sondern für uns geht es darum, diese wirklich wichtigen Bedingungen zu erfüllen, dass wir dieses Projekt erfolgreich durchführen können. Ja, also es geht darum, eine sehr, sehr gute Koordination mit den Landes- und den städtischen Ordnungsämtern und den Gesundheitsämtern herzukriegen. Es geht darum, ein Hotel zu finden, das diese ganzen Bedingungen erfüllt. Den Ansteckungsgegner, den wir in diesem System haben werden, wird das Hotelpersonal sein. Also das ist die größte Gefahr, überhaupt sich anzustecken, weil alles andere ist extrem gut geregelt. Es geht darum, die Proben schnell und sicher durchführen zu können. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Spieler da und die Leute in einem Hotel keinen Koller kriegen, wenn sie so lange da drin sind. Also mir ist es völlig egal, ob das in Frankfurt ist oder woanders. Ich möchte, dass wir da hingehen, wo der beste Ort ist, wo wir es am besten durchführen können. Weil davon, dass das erfolgreich ist und wir werden sehr beäugt werden und viele Leute werden auf uns gucken und auch mit ein bisschen Häme, wenn das schief geht, sich erfreuen, die nicht erkannt haben, dass es vielleicht auch für ihr eigenes Überleben extrem wichtig ist, dass man solche Projekte dann durchführen kann. Ich glaube, man kann es in jeder Halle durchführen. Ja, also ich glaube nicht, dass die Halle irgendeine Beschränkung darstellt in Berlin, München, Frankfurt oder wo auch sonst man steht. Also ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, die Voraussetzungen in Frankfurt sind sehr gut, aber wenn sie irgendwo anders besser sind als in Frankfurt oder genauso gut und es deutlich günstiger geht, dann bin ich sofort dafür, dass wir an einen anderen Standort gehen. Ja, also am Ende ist das völlig egal, in welcher Stadt wir das machen. Das muss nicht zentral sein oder ähnliches, weil sowieso die Leute 25 Tage eingefärbt sind.